bekommen es mit. Jeder kann es mitverfolgen und weiß ungefähr, was geschieht. Auch wenn wir diese Geschichtsschreibung Gottes manchmal erst viel später verstehen. Wir bekommen sie mit. Ich denke aber, Gott schreibt viel, viel häufiger Geschichte im Ruhigen, so dass es nur ganz, ganz wenige mitbekommen, wenn es manchmal auch überhaupt jemand mitbekommt. Und ich denke, wir Menschen, wir Christen, alle, die wir hier in diesem Raum sitzen, wir können Anteil haben an dieser Geschichtsschreibung Gottes. Es gibt dieses Lied, und einige von euch kennen es sicher, History Maker. Und ich denke, das trifft auch auf uns alle zu. Und ihr fragt euch jetzt, ja, du nimmst den Mund ganz schön voll, wie können wir überhaupt an Gottes Geschichtsschreibung teilhaben? Und die Antwort ist, durchs Gebet. Ganz platt. Durchs Gebet können wir Anteil haben an Gottes Geschichtsschreibung. Vielleicht ein Missionar, so wie die, für die wir gerade gebetet haben. Vielleicht ein Freund, eine Freundin oder die Flüchtlingskrise, die, mit der wir hier in Heidelberg ganz aktuell auch konfrontiert sind. Wir können durch das Gebet daran Anteil bekommen, wie Gott in diesen Situationen Geschichte schreibt, Veränderung schafft, Auswege aufzeigt und Menschen verändert. Und deshalb denke ich, ist es ganz gut, dass wir von Zeit zu Zeit immer wieder mal angestupst werden, eine Anregung bekommen zum Gebet, das uns motiviert, immer wieder andauernd, beständig zu beten und dort auch vielleicht mal den ein oder anderen Fokus auszuprobieren. Nicht immer in dem gleichen Trott zu beten, wie wir es vielleicht gewohnt sind, sondern auch mal hier und da kleine Lichter gesetzt zu bekommen. Und das möchte ich heute versuchen. Ob ich es schaffe, könnt ihr mir nachher selber beantworten. Es geht ums Gebet und deshalb möchte ich anfangen und fragen, wer von euch hat heute schon gebetet? Hand hoch. Wir sind in einer Kirche, ihr dürft ruhig die Hand ganz hochheben. Die meisten, einige waren trotzdem noch zögerlich, aber ich denke, die meisten haben gebetet. Zweite Frage. Wer von euch hat heute schon für einen anderen Menschen gebetet? Wieder Hand hoch. Auch eigentlich fast die gleichen. Also wir haben fast alle gebetet und fast alle auch für andere Menschen gebetet. Jetzt die dritte Frage, die ihr natürlich nicht laut beantworten müsst. Wofür hast du gebetet, als du für diesen anderen gebetet hast? Wofür hast du gebetet, als du für diesen anderen gebetet hast? Und das, was ihr jetzt gerade gedacht habt, speichert das mal in eurem Hinterkopf ab, denn darauf werden wir nochmal zurückkommen. Apostel Paulus, ich würde mal sagen, der größte Missionar der letzten 2000 Jahre, lebte kurz nach Christus und hat in der ganzen Welt oder hat eigentlich die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Gott hat mit ihm Geschichte geschrieben. Und ich möchte ein Gebet von diesem Apostel mit euch zusammen heute betrachten. Apostel Paulus hat viel gebetet, das sagt er mehrmals. Und in der Bibel, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, haben wir auch einige Gebete von ihm überliefert bekommen. Und eines dieser Gebete möchte ich heute mit euch betrachten. Und ich hoffe, dass dieses Gebet von Paulus euch in eurem eigenen Gebetsleben inspirieren kann. Dass wir das, was er hier im Fokus hat, auch für uns ein Stück weit übernehmen können, für unsere Gebete. Deshalb habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Titel Bete wie Paulus. Bete wie Paulus. Ich hatte den Titel erst überschrieben mit Beten wie Paulus, also Infinitiv, aber ich dachte, ich fordere euch mal ein bisschen mehr heraus und gebe euch einen Befehl mit. Bete wie Paulus. Und der Text steht dort unten. Wir haben gerade schon eine etwas modernere Übersetzung gehört. Und ich denke, es ist gut, dass wir die verschiedenen Übersetzungen haben. Ich werde in meiner Predigt aber eine etwas wörtlichere Übersetzung verwenden und die auch hier an der Wand abbilden, da ich denke, dass das Gebet von Paulus an dieser Stelle in dieser Übersetzung ein bisschen besser herauskommt. Zumindest die Struktur, seine Argumentation, wenn man das überhaupt in einem Gebet so sagen kann. Also lesen nochmal die ersten beiden Verse. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Vaterhaus man könnte auch sagen Familie, von dem jedes Vaterhaus in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Und was ich interessant finde, Paulus betet, fängt hier an in Vers 14 und er kommt nicht sofort zum Anliegen. Gott, mach bitte das, mach das, mach das, mach das. Sondern er, bevor er betet, kniet erstmal nieder vor Gott. Er schreibt, deswegen beuge ich meine Knie. Und wir haben ja gerade in dem ersten Lied unserer Lobpreiszeit, großer herrlicher Gott, auch gesungen, wir beugen unsere Knie. Aber so wie ich das beobachten konnte, hat keiner von uns wirklich seine Knie gebeugt. Wir sind nicht auf die Knie gefallen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das, was Paulus an dieser Stelle meint. Wenn Paulus auch vielleicht auf Knien gebetet hat, hat er wahrscheinlich sogar, so ist, glaube ich, nicht das im Fokus, sondern eher die innere Haltung, die ich damit einnehme, bevor ich überhaupt mit meinem Gebet beginne. Ich beuge meine Knie. Und das ist diese innere Haltung. Und da die Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist, wie siehst du dich vor Gott, wenn du betest? Seid ihr da so auf Augenhöhe? Gott, wenn du das machst, mache ich das. Ich mache das, damit ich das bekomme. Oder ist er vielmehr dieser große, erhabene Schöpfer, der dich und mich und alles, was wir sehen, gemacht hat? Paulus, bevor er bittet, beugt seine Knie vor dem Vater. Wer ist dieser Vater? Und das sagt er auch im nächsten Satz. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Vaterhaus in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Ein komplizierter Satz. Was ist damit gemeint? Und ich möchte das, was Paulus hier meiner Meinung nach sagt, mit einem Beispiel veranschaulichen. Und dafür muss jetzt Andreas mal kurz herhalten oder er mit seinem Namen eher. Andreas, ihr kennt ihn alle, heißt Andreas. Könnte ich ihn jetzt einfach mal Erich nennen, weil das so ein schöner und moderner Name ist? Könnte ich das? Keine Reaktion, alle denken wahrscheinlich nein, ist auch richtig, kann ich nicht. So, wer kann das oder wer konnte es vielmehr? Genau, die Eltern, richtig, sein Vater, seine Mutter, die Eltern, die haben ihm den Namen gegeben und sie hätten ihn auch Erich nennen können oder Franz oder was weiß ich was. Sie hätten einen anderen Namen geben können. Aber was der Punkt ist, Andreas und mich und dich konnten die Leute benennen, die dich hervorgebracht haben, die dich erzeugt haben, deine Eltern, deine Urheber, dein Schöpfer in gewisser Weise. Und genau das will Paulus, glaube ich, hier auch hervorheben, wenn er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der alles benannt hat. Damit sagt er, ich beuge meine Knie vor dem, der der Schöpfer und Erfinder aller Sachen ist. Der diese wunderbare Erde gemacht hat mit den Jahreszeiten, das, was wir gerade so schön miterleben können. Vor dem Gott beuge ich meine Knie, bevor ich bete. Also Vers 14 und 15, bevor du bittest, verbeuge deine Knie vor dem Schöpfer aller Dinge. Das ist das Erste, was wir aus Paulus Gebet mitnehmen können. In Vers 16 und 17 kommt er dann zu seinem Anliegen. Und ich glaube, dass er eigentlich mit den zwei Sätzen in 16 und 17 das Gleiche sagt. Es hört sich anders an, es ist etwas kompliziert meiner Meinung nach zu verstehen. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, was er hier sagt. Ich lese noch einmal vor. Also wir müssen im Hinterkopf haben, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und jetzt kommt das Gebet, dass er euch gebe, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe verwurzelt und gegründet seid. Wenn wir uns da aber einmal die zwei Sätze anschauen, dann sehen wir ein bisschen die Parallele zwischen den Sätzen. Er schreibt im ersten Satz oder im Vers 16, dass er für die Stärkung des inneren Menschen betet. Und was ist dieser innere Mensch? Ich denke, der innere Mensch ist das, was mich als Mensch neben meinem Körper, neben meiner Hülle auszeichnet. All das, was in mir drin ist, meine Seele, mein Geist, also mein Inneres, man könnte dafür sagen, mein Herz. Und genau das tut er auch im zweiten Satz. Da betet er, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also da geht es um das Herz. Und da sehen wir, dass hier eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen beiden Versen. Und genauso auch in den Verben des Satzes, dass ihr gestärkt werdet und dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Gestärkt werden und dass Christus in uns wohnt, das hat auch beides den gleichen Effekt. Nämlich, dass wir gestärkt werden, so wie er es hier sagt. Dass wir innerlich erbaut werden und sind. Und so denke ich, dass diese beiden Verse sehr parallel sind und wir, die Paulus eigentlich ein Anliegen hat. Und dieses Anliegen ist der innere Mensch. Und wenn ihr heute alles vergessen solltet, wenn ihr hier durch die Tür rausgeht von meiner Predigt, von dem Gottesdienst, dann nehmt doch diesen einen Satz mit. Bete wie Paulus, der Überschrift meines Titels, und ich möchte den Satz ergänzen. Bete wie Paulus für den inneren Menschen. Bete wie Paulus für den inneren Menschen. Vor einiger Zeit sind Freunde von mir, sehr gute Freunde von mir, ein Ehepaar mit zwei kleinen blonden Kindern, in die Türkei ausgereist als Missionare. Und ich als guter Freund habe mich natürlich verpflichtet gefühlt und wollte das auch wirklich von ganzem Herzen, regelmäßig für sie zu beten, am besten täglich. Das hatte ich mir vorgenommen. Und in dieser Zeit, wo sie ausgereist sind, sich dort einlebten, habe ich zum ersten Mal ganz bewusst dieses Gebet gelesen. Da bin ich drauf gestoßen und habe das gesehen, dass Paulus hier für den inneren Menschen betet, und bin dann eigentlich mein eigenes Gebetsleben mal ein bisschen durchgegangen und habe geguckt, wofür ich eigentlich bete. Und das wollte ich auch mit der Frage eingangs bezwecken: Wofür hast du gebetet, als du für den anderen Menschen heute Morgen gebetet hast? Und was ich bei mir beobachtet habe, war, dass ich jetzt in Bezug auf diese Missionare als Beispiel dafür gebetet habe, dass sie bewahrt werden, dass sie genug Finanzen haben, der Spenderkreis da ist und bestehen bleibt, dass sie die Sprache schnell lernen, dass sie dort Kontakte knüpfen können. Und all diese Sachen hatte ich auf dem Schirm. Dafür habe ich immer gebetet. Und ich denke, das ist auch gut und das ist auch richtig, dass wir dafür beten oder dass ich dafür gebetet habe. Aber Apostel Paulus, bei den Gebeten, die wir im Neuen Testament finden, betet nicht für diese Sachen. Er hätte auch für Bewahrung beten können. Er selbst war, als er diesen Brief geschrieben hat, im Gefängnis. Die Christen wurden verfolgt. Es liegt doch nahe, dass er auch für Bewahrung betet. Hat er nicht getan. Oder er könnte auch angesichts der kulturellen und sozialen Herausforderungen der Großstadtgemeinde in Ephesus, könnte er auch dafür beten, dass sie diesen Herausforderungen der Kultur und des sozialen Umfelds mit dem Götzendienst und so, dass sie dort standhalten können oder dass sie dort ein Licht sind, dass sie die Leute erreichen können. Für das alles könnte er beten. Vielleicht etwas, was auch uns auf dem Herzen liegt, wenn wir an Heidelberg denken, für all die kulturellen und sozialen Herausforderungen zu beten. Paulus tut das aber nicht. Er betet für den inneren Menschen der Epheser. Er könnte noch für so viele andere Dinge beten, für die ich bete und ihr vielleicht auch, wenn wir an andere Menschen denken. Aber er tut es einfach nicht. Er betet für den inneren Menschen. Und ich denke und hoffe, dass ihr euch jetzt auch diese Frage stellt: Warum? Warum betet er nicht dafür? Er hat doch so viele gute Gründe, um für Bewahrung und solche Sachen zu beten. Aber er tut es nicht. Warum? Und ich denke, er tut es nicht, weil Paulus weiß, dass ein gefestigter innerer Mensch, ein gefestigtes Herz allen Herausforderungen standhalten kann. Dadurch werden die Herausforderungen nicht beseitigt. Sie sind immer noch da. Aber durch ein gefestigtes Herz, durch einen gefestigten inneren Menschen können wir durch diese Situation hindurchgehen, ohne dass wir Schaden nehmen. Auch wenn sie weiterhin schwer bleibt, doch werden wir trotzdem gestärkt durch seinen Geist in dieser Situation. Er könnte für all das drumherum beten, für die Sachen, die ich schon aufgezählt habe. Aber er weiß, wenn sie wirklich innerlich gestärkt sind, die Epheser, dann wird sich das alles irgendwie aushalten lassen können. Und dann wird sich das mit der Zeit auch regeln. Gott greift dann auch dafür ein. Aber das ist sein erstes Anliegen, der innere Mensch. Und ich habe dafür ein sehr gutes Beispiel gefunden in einer Geschichte von König David, der ja heute schon ungefähr vor 3000 Jahren lebte, die eigentlich gar nicht so bekannt ist. David ist eigentlich eine sehr bekannte Persönlichkeit und man hört in der Kinderstunde und in der Jungstunde, in der Jugend immer wieder von ihm. Aber diese Geschichte ist, glaube ich, ein bisschen unbekannt. Ich möchte sie einmal kurz wiedergeben, nicht mit euch zusammen lesen, es wäre zu lang. Wer sie nachlesen möchte, 1. Samuel 30. König David kehrt mit seinem Heer, mit seinen Soldaten von einer Schlacht zurück, an der sie nicht teilnehmen durften. Die anderen Könige, mit denen er zusammen kämpfen wollte, haben gesagt, nee, David, wir vertrauen dir irgendwie nicht so ganz, du bist uns nicht ganz koscher, geh mal wieder mit deinen Leuten weg. So zieht er ab, die Stimmung ist jetzt natürlich nicht auf dem Höhepunkt bei seinen Soldaten. Sie kommen nach etwas längerer Reise nach Hause zu ihrer Stadt und müssen eine schreckliche Beobachtung machen. Sie stehen vor ihrer Stadt und sie steht in Flammen. Teile sind schon total verbrannt, es raucht alles und kein Lebewesen ist mehr da. Was ist passiert in der Zwischenzeit, wo alle Soldaten aus Ziklag, so heißt die Stadt, zu dieser Schlacht ausgezogen sind, haben ein drittes Volk, die Feinde von Ziklag, die Situation genutzt und sind in die Stadt eingefallen, haben sie vernichtet und alle Menschen und Tiere gefangen weggeführt. Also die Soldaten, die jetzt schon ein bisschen angefressen waren, weil sie nicht kämpfen durften, kommen jetzt zu ihrer Stadt und sehen, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, alle sind weg. Und dann steht dort in Vers 4, und David und seine Soldaten weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also es hat sie getroffen, bis ins Innerste. Diese Trauer schlägt innerhalb kürzester Zeit in Wut um und der Schuldige ist natürlich sofort gefunden, David. Er hat uns in diese Schlacht geführt, er hat die Situation dazu gebracht, dass die Feinde in unsere Stadt eindringen konnten. Lasst ihn uns steinigen. Die ersten Soldaten haben schon überlegt, ihn umzubringen. Was macht David? Er betete natürlich ganz viel, wir wissen es aus den Psalmen. Und er zieht sich auch zurück und betet. Und in Vers 6 ist eigentlich nur ein ganz kleiner Nebensatz dazu überliefert. Dort steht nämlich, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er könnte dafür beten, dass Gott sie bewahrt, wenn sie jetzt den Feinden hinterherziehen. Er könnte dafür beten, dass Gott dort eine andere Lösung schafft, dass Gott eingreift oder sie einfach wieder zurückbringt, ein Wunder tut. Er könnte für so viele Sachen beten, aber er betet dafür, oder es steht, er stärkte sich in dem Herrn. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus auch in seinem Gebet betet, dass wir innerlich durch den Geist gestärkt werden. Und wenn Paulus dafür betet und König David das auch macht, dann ist das doch eine umso größere Motivation, dass wir das genauso machen. Dass wir auch dafür beten, wenn wir für andere Menschen oder auch für uns selber beten, dass wir dafür beten, dass wir innerlich gestärkt werden. Dass unser innerer Mensch stark ist und all die Sachen um uns herum nicht auf uns einen schlechten Einfluss ausüben können. Und bevor Paulus sein Gebet in Vers 20 und 21 mit dem Lobpreis Gottes abschließt, fügt er in Vers 18 und 19 noch das Wie und das Warum an. Und hier kommt er unserer deutschen Mentalität sehr entgegen. Warum? Wir fragen erstmal was und dann warum und wie. Und das alles beantwortet er hier auch in seinem Gebet. Wir lesen weiter. Und jetzt beantwortet er zunächst das Wie. Ach, ich habe hier einen Teil übersprungen. Also das Gebet geht weiter. Indem ihr in Liebe verwurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen zu verstehen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi zu erkennen, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich gehe noch einmal kurz zurück. Er fügt hier am Ende von Vers 17 die Antwort auf das Wie ein. Und alle, die im Deutschunterricht aufgepasst haben, die Frage, wie kann man mit einem Damit-Satz beantworten? Und das tut Paulus hier, mit einem In-dem-Satz, sorry. Indem ihr in Liebe verwurzelt und gegründet seid. Wir können innerlich gestärkt werden, indem wir in Liebe gegründet und verwurzelt sind. Ein ganz kurzer Satz. Aber mit diesen zwei Verben, verwurzelt und gegründet, malt Paulus Bilder. Er will, dass uns in unserem Kopf diese Bilder entstehen. Verwurzelt, wie eine Pflanze, wie ein großer Baum, der seine Wurzeln tief in die Erde hineinschraubt, damit er feststeht und jedem Sturm widerstehen kann. Und gegründet, genauso wie ein Gebäude, das auf einem festen Fundament steht, das auch jedem Wind standhalten kann. Wir werden innerlich gestärkt, oder der Geist vielmehr stärkt uns, indem er uns in die Liebe Gottes verwurzelt und auf sie gründet. In Vers 18 geht es weiter, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen zu verstehen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe zu erkennen, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und das Warum beantwortet ihr hier, indem er nämlich sagt, damit ihr, wenn ihr in dieser Liebe verwurzelt und gegründet seid, wenn ihr in ihr verankert seid, um noch ein Bild aufzumalen, dann seid ihr dazu in der Lage, die Liebe Gottes, die unbeschreiblich groß ist, das sehen wir in diesen Versen, Paulus fehlen förmlich die Worte, um das zu beschreiben, dann können wir das Ausmaß dieser Liebe zumindest ein Stück weit begreifen und erkennen. Und ich denke, das haben wir alle schon erfahren. Wenn man etwas von dieser Liebe geschmeckt hat, von der Liebe Gottes, dann will man mehr. Dann will man noch einen Schritt, dann will man noch mal abbeißen und immer weiter. Und ich denke, das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Zum Beispiel in einer Beziehung zu unseren Freunden oder in einer Liebesbeziehung oder einer Eltern-Kind-Beziehung. Da ist das auch so, dass wenn man einmal diese Liebe erfahren hat und merkt, yo, das ist es, dann will man mehr. Dann investiert man sich immer mehr in diese Beziehung. Und ein Beispiel dafür möchte ich auch kurz aufzeigen. Als ich in der dritten war ungefähr, haben meine Eltern das Haus gebaut, in dem sie jetzt immer noch wohnen. Und in der Garage, die Garage hatte auch ein Spitzdach. Und es war für die Zeit des Baus, war in der Decke der Garage ein Loch. Und dort konnte man dann einfach, um schneller dann auch in den Teil des Hauses reinzukommen. Die Garage war mit dem Haus verbunden, dafür war dieses Loch da. Lange Geschichte. Es gab einfach dieses Loch und ich als kleiner Junge in der dritten Klasse saß jetzt oben an diesem Loch und meine Füße hingen runter in die Garage rein. Mein Vater war gerade unten in der Garage am Arbeiten und sah mich dort, kam dann zu der Öffnung und sagte, spring. Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach sofort gesprungen. Ich habe gar nicht lange überlegt, weil ich wusste, das ist mein Papa. Er ist stark genug, er liebt mich und er hat mich noch nie fallen gelassen. Und deshalb bin ich einfach diesen Schritt gegangen und in seine Arme gesprungen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Bild dafür, dass wir, wenn wir einmal Liebe erfahren haben, uns da rein investieren wollen, immer mehr davon haben wollen, immer mehr erkennen wollen. Und das sagt Paulus auch. Wenn ihr in dieser Liebe verwurzelt seid, dann könnt ihr, weil ihr immer mehr davon erfahren wollt, könnt ihr immer mehr von dieser Ausmaß, von dem Ausmaß der Liebe Gottes Erfahrung oder ja in Besitz kommen, auch dieser Liebe und immer mehr diese Liebe schmecken. Aber diese Erkenntnis der Liebe ist kein Selbstzweck. Es ist nicht einfach nur da, weil es schön ist, sollen wir diese Liebe erkennen, sondern Paulus verbindet damit auch ein Ziel. Und zwar sagt er am Ende in Vers 19, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wir sollen das Ausmaß der Liebe Gottes erkennen, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und dieser Ausdruck ist nicht unbedingt einfach zu verstehen, Fülle Gottes, dass wir dahin kommen. Und was macht man, wenn man einen Ausdruck nicht ganz versteht, nicht auf Anhieb weiß, was damit gemeint ist, dann macht man sich einfach auf die Suche in den anderen Briefen von Paulus im Neuen Testament, wo der Ausdruck auch vorkommt. Und das habe ich auch an dieser Stelle gemacht und bin auf zwei Bibelverse im Kolosserbrief, einem anderen Brief von Paulus, gestoßen, die das eigentlich ganz gut erklären. Ich möchte sie einmal vorlesen. Kolosser 1, Vers 19, da schreibt Paulus, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, also in Christus, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Das ist der erste Vers. Und der zweite Vers, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wenn wir jetzt wissen wollen, was bedeutet Fülle Gottes? Wann hat man das erreicht oder wie sieht das praktisch aus? Dann kann man einfach das Leben von Jesus nehmen, denn er ist die Fülle Gottes. Er ist voll von Gott. Wenn man sich das jetzt als einen Becher oder eine Kanne vorstellt, er ist voll mit Gott, randvoll. Er ist also Gott. Und wenn wir mal die Evangelien vielleicht lesen und einfach mal darauf achten, wie er Gott liebt, wie er andere Menschen liebt, wie er dich und mich liebt und das dann versuchen, in unserem Leben auch umzusetzen, dann kommen wir immer mehr zu dieser Fülle Gottes. Wenn wir so werden wie Jesus, dann kommen wir zu dieser Fülle, weil er die Fülle Gottes ist. Er ist das Vorbild dieser Fülle. Nach dem Anliegen betet Paulus jetzt zum Schluss einen Lobpreis Gottes. Er schreibt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und durch Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, dem Vater, gebührt die Ehre. Ihm gebührt die Anbetung. Am Anfang des Gebets hat Paulus sich vor ihm verbeugt. Dann kommt sein Anliegen, seine Bitte für den inneren Menschen. Und zum Schluss lobt er Gott nochmal, preist ihn für das, was er ist. Und jeder Christ hat durch Christus, so wie Paulus es hier schreibt, das Privileg, Gott anbeten zu dürfen. Und er nennt auch mit einem Satz den Grund für die Anbetung. Er schreibt nämlich in Vers 20, damit beschreibt er ihn, der über alle Maßen hinaus zu tun vermag, als wir erbitten oder denken können. Also ihm gebührt die ganze Ehre, weil er einfach unseren Verstand sprengt. Wir können über ihn nachdenken, aber er ist einfach zu groß. Wir können ihn nicht erfassen und darum gebührt ihm die Ehre. Darum gebührt ihm die Anbetung und so endet Paulus mit seinem Gebet und ich auch mit meiner Predigt. Bete wie Paulus für den inneren Menschen. Bete wie Paulus für den inneren Menschen. Und vielleicht sitzt du hier, hast noch nie gebetet und denkst, wovon redet der überhaupt? Das spricht mich gar nicht an. Dann denke ich, kann dieses Gebet für dich, wenn du mal beten möchtest, eine Anleitung sein, ein Leitfaden. Die Struktur, die zeigt Paulus hier ganz deutlich auf, die habe ich auch schon mehrmals genannt. Zuerst betet er Gott an, dann kommt seine Bitte für den inneren Menschen und zum Schluss kommt dieser Lobpreis Gottes. Und wenn du vielleicht mal mehr als nur ein Stoßgebet sprechen möchtest, dann kannst du diese Anleitung für dich in Anspruch nehmen und auch dieses Gebet des Paulus beten. Und ich möchte uns alle dazu ermutigen, in dieser Woche für die Menschen, für die wir heute Morgen gebetet haben oder auch für andere, für unsere Freunde, für unsere Familie, für die Gemeindeleitung, für all die Leute, die dieser Woche mit einer Herausforderung konfrontiert werden, dass wir sie mit diesem Gebet des Paulus umbeten. 3 Leute in dieser Woche. Und ich denke, so können wir dann Anteil haben an der Geschichtsschreibung Gottes. Dann können wir auch History Maker sein, wenn wir durch das Gebet einfach Anteil nehmen an dem, was andere Leute haben und dann mit ihnen zusammen diesen Kampf kämpfen und diesen Kampf gewinnen. Amen.